Hippopod, der Wissenschaftspodcast der Historischen Kommission zu Berlin. Geschichte aus erster Hand.
Hallo und herzlich willkommen zu Hippopod. Mein Name ist Ellen Franke und ich begrüße Sie sehr herzlich zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Heute wollen wir uns wieder einmal der Vormoderne zuwenden und die frühneuzeitlichen Kirchenvisitationsakten, die im Zuge der Reformation entstanden, vorstellen. Dafür haben wir die Expertin für diese Quellengattung eingeladen, Frau Dr. Christiane Schuchert. Frau Schuchert, ich begrüße Sie sehr herzlich.
Ich grüße Sie auch und danke für die Einladung.
Sehr gern. Sie haben in sehr verdienstvoller Weise die mittelmärkischen Kirchenvisitationsakten in einer vierbändigen Edition ediert und sich dabei auf die Editionsvorlage von Viktor Herold gestützt. Dazu erfahren wir aus Ihrem Munde und sehr fundiert gleich mehr. Zunächst möchte ich Sie unseren Hörerinnen und Hörern kurz vorstellen. Sie waren bis 2020 als Oberarchivrätin im Landesarchiv Berlin tätig. Nach dem Studium der Geschichte und der Romanistik an der Justus-Liebig-Universität Gießen legten Sie dort 1979 das erste Staatsexamen für das Lehramt an Gymnasien ab. Und Sie wurden 1984 promoviert. Davor, 1980 bis 1982, waren Sie Stipendiatin des Deutschen Historischen Instituts in Rom. Das Archivreferendariat 1983 bis 1985 führte sie schließlich nach Berlin, wo sie seither leben und arbeiten. 1992 bis 1995 kehrten sie als wissenschaftliche Mitarbeiterin noch einmal an das DHI in Rom zurück. Und von 2010 bis 2020 waren sie im Landesarchiv Berlin mit editorischen und redaktionellen Aufgaben betraut, darunter auch die Edition der mittelmärkischen Kirchenvisitationsakten aus dem Nachlass von Viktor Herold, die uns heute ganz besonders interessiert. In diesem Rahmen verfassten sie auch für das Informationsportal 100 Schlüsselquellen der Historischen Kommission zu Berlin einen Essay zu dieser wirklich wichtigen Quellengattung. Nicht zuletzt sind sie Mitglied der Historischen Kommission zu Berlin. Möchten Sie, liebe Frau Schuchert, zu Ihrem Werdegang vielleicht noch 2, 3 Sätze ergänzen?
Ja, gern. Als Archivarin und Historikerin, die ich von Hause aus ja auch bin, habe ich eine meiner Aufgaben darin gesehen, Quellen zu erschließen, zu edieren und auszuwerten, um auch anderen historisch Arbeitenden und historisch Interessierten einen Zugang zu diesen Quellen zu eröffnen. Gerade bei mittelalterlichen und frühneuzeitlichen handschriftlichen Quellen stellen oft ja schon Sprache und Schrift ein Hindernis dar und auch manche Inhalte sind für uns heutige Menschen nicht mehr verständlich oder zumindest nicht unmittelbar verständlich. Der Schwerpunkt meiner wissenschaftlichen Aktivitäten liegt zeitlich im 15. und frühen 16. Jahrhundert und inhaltlich im Bereich der Geschichte des Papsttums, der römischen Kurie, der Stadt Rom und der Beziehungen von Papst, Kurie und Rom nach Deutschland. Die Kenntnis der Kirchengeschichte des späten Mittelalters war mir für das Verständnis der Visitationsakten des 16. Jahrhunderts natürlich sehr hilfreich.
Wunderbar, da sehen wir wieder einmal, dass wir die Expertin eingeladen haben und ich freue mich auf das Gespräch. Lassen Sie uns in die inhaltlichen Fragen zur Reformation und zu den Kirchenvisitationsakten einsteigen. Nachdem Martin Luther 1517 seine Thesen kundgetan und die Reformation eingeleitet hatte, vergingen in der Mark Brandenburg noch mehr als 20 Jahre, bevor nach dem Tod Kurfürst Joachims I. im Jahr 1535 seine Söhne Joachim II. Und Johann von Küstrin zum lutherischen Glauben übertraten. Sie taten dies erst 1539. Es bedurfte also in der Mark Brandenburg eines Generationenwechsels, um dem reformatorischen Gedanken zum Durchbruch zu verhelfen. Nehmen Sie uns doch bitte mit in das reformatorische Zeitalter und skizzieren Sie bitte kurz die konfessionell-politischen Bedingungen, die in der Zeit von 1520 bis 1540 in der Mark Brandenburg sowie im Heiligen Römischen Reich herrschten.
Sie haben bereits die Namen der beteiligten brandenburgischen Fürsten genannt. Kurfürst Joachim I. war ein entschiedener Gegner Martin Luthers und versuchte, das Eindringen der reformatorischen Bewegung in sein Land zu verhindern. Er hat nicht nur das Wormser Edikt veröffentlicht, sondern auch Martin Luthers Bibelübersetzung verboten. Aber Wittenberg war nicht weit weg und die neuen Ideen ließen sich auf die Dauer nicht fernhalten. Sie sickerten sozusagen auch in die Mark Brandenburg ein. Mönche verließen ihre Klöster, Abgaben an Kirchen wurden nicht mehr gezahlt oder Stiftungen zurückgezogen. In manchen Städten traten evangelische Prediger auf, die sich aber nicht lange halten konnten. In Stendal gab es einen Aufruhr, den der Kurfürst niederschlagen ließ. Seine eigene Ehefrau trat zum evangelischen Glauben über und floh nach Kursachsen. Auch der Versuch Joachims I., seine Söhne auf den alten Glauben zu verpflichten, ist gescheitert. Als Joachim I. 1535 starb, verfolgte sein Sohn und Nachfolger, Kurfürst Joachim II., zunächst eine vorsichtige Politik und vermied es, sich auf reichspolitischer Ebene eindeutig zu positionieren. Innenpolitisch gab er einerseits dem Druck der Basis nach, andererseits wollte er aber selbst das Heft in der Hand behalten und bereitete Reformmaßnahmen vor. Er gestattete schließlich 1539 die evangelische Predigt und führte das evangelische Abendmahl ein. Und er ließ eine neue Kirchenordnung ausarbeiten, die im Sommer 1540 im Druck erschien.
Vielleicht bleiben wir gleich einmal bei der Kirchenordnung von 1540. Die Durchsetzung der Reformation in der Fläche und vor allem im Alltag der brandenburgischen Untertanen setzte die Umstrukturierung der kirchlichen Verhältnisse voraus, wobei zwei Instrumente als die zentralsten angesehen werden können. Zunächst, wie soeben von Ihnen ausgeführt, der Erlass von Kirchenordnungen und zweitens die Durchführung von Kirchenvisitationen, denen wir uns ja heute ausführlich widmen wollen und die wir beleuchten wollen. Deshalb meine Frage: Mit welchem Ziel wurden die ersten Kirchenvisitationen 1540 bis 1545 durchgeführt? Wer ordnete sie an und wer nahm sie vor Ort vor? Und nicht zuletzt, wie haben wir uns diese Inspektionen rein praktisch vorzustellen?
Zu den allerersten reformatorischen Maßnahmen, die Kurfürst Joachim II. 1539-40 in der Mark Brandenburg einleitete, gehörte eine allgemeine Kirchenvisitation. Sie diente der Einführung seiner neuen Kirchenordnung, der Überprüfung der Geistlichen und nicht zuletzt der Bestandsaufnahme von Eigentum und Einkünften der kirchlichen Einrichtungen, wozu auch die Schulen und die Hospitäler gehörten. Es kam nämlich vor, dass Personen, die den geistlichen Stand verließen, sich Kirchengut aneigneten, um damit ihren Lebensunterhalt zu bestreiten. Das galt es zu verhindern. Auch kam es vor, dass der Kirche Güter und Rechte verloren gingen, weil die Rechtsnachfolger früherer Stifter die Schenkungen und Vermächtnisse ihrer Vorfahren bzw. Vorgänger wieder rückgängig machen wollten. Mit der Begründung, dass die kirchlichen Gegenleistungen nicht mehr erbracht wurden. Das heißt, dass die Messen und die Gebete für das Seelenheil der Stifter nicht mehr stattfanden. Das Instrument der Kirchenvisitationen hatte es schon innerhalb der mittelalterlichen Kirche gegeben, doch im Zusammenhang mit der Reformation wurden sie nun auch von weltlichen Fürsten angeordnet. Der Kurfürst setzte eine Kommission ein, die mit ihrer Tätigkeit in der Residenzstadt Köln an der Spree begann. Anschließend machten die Visitatoren mehrere Reisen nacheinander, jeweils mit Zwischenaufenthalten in der Residenzstadt. Durchgeführt wurde die Visitation als sogenannte Mittelpunktvisitation. Das heißt, die Visitatoren bereisten nur die wichtigsten Städte und verhandelten dort mit den lokalen Obrigkeiten, also mit Stadträten und Adligen, mit Kirchenleuten und Gemeindevertretern. Sie prüften die Rechnungen, ließen sich über die geistlichen Verhältnisse berichten und trafen Entscheidungen über zukünftige Neuregelungen der örtlichen Verhältnisse. Die Visitatoren stellten am Ende darüber einen sogenannten Visitationsabschied aus. Das war sozusagen eine lokale Kirchenordnung, in der die getroffenen Entscheidungen festgehalten wurden. Auch diejenigen, die für die Pfarrkirchen in den umliegenden Orten verantwortlich waren, mussten sich in der nächstgelegenen Stadt vor den Visitatoren einfinden und Bericht erstatten. Die Visitation bot den Visitierten aber auch Gelegenheit, Klagen und Beschwerden vorzutragen. Das geschah vermutlich mündlich oder aber in Form von Supplikationen, also schriftlichen Anträgen. Allerdings konnten oder wollten die Visitatoren vieles nicht ad hoc entscheiden, wenn sie es eilig hatten oder wenn zunächst Rückfragen bei Dritten nötig waren. In solchen Fällen verwiesen die Visitatoren, die Bittsteller oder Beschwerdeführer an das geistliche Konsistorium zu Köln an der Spree. Dieses war für Entscheidungen in geistlichen Angelegenheiten zuständig. Und im Gegensatz zur Visitationskommission war das Konsistorium eine ständige Behörde, während allgemeine Visitationen nur in größeren Zeitabständen und für begrenzte Dauer durchgeführt wurden. Unter Kurfürst Joachim II. Fanden Visitationen statt in den Jahren 1540 bis 1545, 1551-52 und 1557-58. Seine beiden Nachfolger veranlassten ebenfalls Kirchenvisitationen, nämlich Johann Georg 1573 bis 1581 und Joachim Friedrich 1600 bis 1602. Beide taten dies jeweils bald nach ihrem Regierungsantritt. Die nächsten Visitationen folgten dann erst im frühen 18. Jahrhundert.
Alles klar. Es ist interessant zu hören, dass im 17. Jahrhundert keine Visitationen durchgeführt wurden. Doch die Gründe dafür wollen wir heute nicht besprechen. Dies wäre sicherlich einen eigenen Podcast wert. Vielmehr wollen wir uns weiter auf das 16. Jahrhundert konzentrieren und vor allem auf die Akten selbst. Soeben haben wir viel Grundsätzliches zur märkischen Reformation sowie zu den Kirchenvisitationen vor Ort gelernt und wir sind über deren praktische Umsetzung auf dem platten Land informiert worden. Doch wie wurden die Inspektionen dokumentiert und welche Schriftstücke wurden zur Absicherung der neu zu schaffenden Rechtsverhältnisse verfasst? Und eine weitere Frage, die sich da direkt anschließt, welche Arten von Quellen entstanden in diesem Zusammenhang und, interessant natürlich für uns Historiker und Historikerinnen, wo sind sie überliefert?
Visitationsakten ist ein Sammelbegriff für ganz unterschiedliche Arten von Quellen, die bei der Vorbereitung und Durchführung der Kirchenvisitationen entstanden sind. Leider aus heutiger Sicht wurde nicht alles schriftlich dokumentiert und es wurden auch nicht alle Schriftstücke aufbewahrt. Für die erste Visitation scheint es keine ausformulierte schriftliche Instruktion gegeben zu haben, sondern nur eine Denkschrift und einen Fragenkatalog mit kurzen Antwortnotizen. Jedenfalls ist eine regelrechte Instruktion erst in der gedruckten Kirchen- und Visitationsordnung von 1573 überliefert. Die Visitationsinstruktion von 1600 enthält dann sogar einen regelrechten Fragenkatalog. Allerdings wurden die Auskünfte der Befragten nicht in derselben Ausführlichkeit dokumentiert. Verhandelt wurde mündlich, auch haben die Visitatoren nach ihren Reisen dem Kurfürsten wohl meistens mündlich Bericht erstattet. Immerhin dokumentierten sie die Vermögens- und Einkommensverhältnisse jeder einzelnen Kirche in systematisch und einheitlich angelegten Akten, was die Befunde vergleichbar macht. Die Städte erhielten von den Visitatoren einen Abschied in Urkundenform, der die Neuregelung der kirchlichen Verhältnisse festhielt, gefolgt von einem Register mit der Bestandsaufnahme des Eigentums und der Rechtsverhältnisse der örtlichen Pfarren, Küstereien und Kirchen sowie eventuell vorhandener weiterer geistlicher Lehen. Damit sind vor allem die Pfründen an den Nebenaltären der Stadtkirche gemeint. Das Visitationsregister dokumentierte auch die materielle Ausstattung der Schulen und Hospitäler, deren Einkünfte dazu dienen mussten, die Ausgaben der entsprechenden Einrichtungen zu finanzieren, vor allem die Personalausgaben, um nicht die städtischen Kassen damit zu belasten. Das Register beruhte auf den mündlichen oder schriftlichen Angaben der Stelleninhaber oder die von ihnen eingereichten Zettel wurden der Einfachheit halber zu den Akten genommen. In ähnlicher Weise wurden für die Dörfer Matrikeln angelegt, die für jedes in einem Inspektionsbezirk visitierte Dorf einen Eintrag im Umfang von 1 bis 2 Seiten enthält. Zu Beginn der ersten Visitation im Sommer 1540 wurde allerdings zunächst nur das Silberwerk verzeichnet, das heißt die silbernen Gegenstände, die aus den Dorfkirchen um Berlin und Köln an die kurfürstliche Silberkammer abgeliefert werden mussten. Dabei handelte es sich zum Beispiel um Monstranzen, die nun als überflüssig betrachtet wurden. Aber schon sehr bald gingen die Visitatoren dazu über, ihre Befunde nach einem einheitlichen dreigeteilten Schema festzuhalten. Erstens die Pfarre, zweitens die Küsterei und drittens die Kirche. mit den darin vorhandenen Wertgegenständen aus Edelmetall, etwa Kelch, Patene und Altarleuchter, sowie mit den liturgischen Gewändern und den Büchern. Bei den Büchern handelte es sich aber meistens nur um einige wenige Exemplare und nur in Ausnahmefällen könnte man von einer Dienstbibliothek sprechen. Dieses dreigeteilte Schema, Pfarre, Küsterei, Kirche, fand Anwendung für die kleinen Orte, also für die Dörfer und Städtlein. Für die größeren Städte, in denen es mehrere Pfarreien und in den Pfarrkirchen weitere geistliche Lehen gab, wurden für jedes Lehen einzeln Rechtsverhältnisse und Einkünfte verzeichnet. Sie haben auch danach gefragt, wo die Akten überliefert sind. Spontan würde ich antworten, überall. Das soll heißen, in staatlichen, kommunalen und kirchlichen Archiven. Konkret hier in Berlin und Brandenburg, im Geheimen Staatsarchiv preußischer Kulturbesitz als staatlichem Archiv, im Landesarchiv Berlin als Nachfolgerin des Stadtarchivs, in einzelnen anderen Stadtarchiven und Kreisarchiven, im Evangelischen Landeskirchlichen Archiv und im Domstiftsarchiv Brandenburg, um nur die beiden wichtigsten kirchlichen Archive zu nennen. Aber auch in Pfarrarchiven wie zum Beispiel in Frankfurt an der Oder und in Bernau. Ein und dasselbe Dokument war oder ist oft mehrfach überliefert, nämlich in den Akten der staatlichen Verwaltung, in den Akten des Konsistoriums, aber auch bei der visitierten Gemeinde. Abschriften von Visitationsakten hat es auf dem Land außerdem in Gutsarchiven gegeben, weil sie ja unter anderem die Patronatsverhältnisse betrafen.
Das ist wichtig zu wissen. Als Zwischenstand können wir also festhalten, dass es den kurfürstlichen Visitatoren primär um die Neuordnung der kirchlichen Eigentums- und Besitzverhältnisse ging. Auch die Sicherung von Wertgegenständen und die Regelung von Vermögensfragen waren zentrale Gegenstände der Visitationen. Damit dienten die Akten eigentlich nicht nur der Inventarisierung, sondern auch dem Beweis. Bleiben wir noch ganz kurz bei der Quellenüberlieferung sowie bei der von Ihnen bearbeiteten, sehr verdienstvollen Edition. Sie, also die Edition, basiert auf den editorischen Vorarbeiten von Viktor Herold, wir haben es eingangs schon gehört, die dieser in den 1920er und 1930er Jahren durchführte. In seinem Nachlass, der sich im Geheimen Staatsarchiv preußischer Kulturbesitz befindet, sind seine Editionsarbeiten erhalten. Aufgrund der Vernichtung des Großteils der Originalquellen im Zweiten Weltkrieg bilden diese wertvollen Arbeiten von Herold nunmehr die einzige Basis, um die Kirchenvisitationen in der Mark Brandenburg zu erforschen. Könnten Sie uns bitte Einblicke in die editorischen Vorarbeiten von Viktor Herold geben? Welche nützlichen Manuskripte fanden Sie in seinem Nachlass und wo taten sich Fehlstellen bzw. Lücken auf? Bleiben aufgrund der Quellenverluste durch den Zweiten Weltkrieg nun unweigerliche Lücken auf Ewigkeit bestehen?
Ja, dazu muss ich etwas weiter ausholen. Das Vorbild und der Anstoß zur Mittelmark-Edition war nämlich die Edition der Kirchenvisitationsakten für die Altmark durch Julius Müller und Adolf Parisius. Diese Edition erschien in mehreren Teilen in den Jahren 1889 bis 1929. Von 1925 an gab es eine historische Kommission für die Provinz Brandenburg und die Reichshauptstadt Berlin. Diese historische Kommission nahm nun die Edition der Visitationsakten des 16. und 17. Jahrhunderts in Angriff. Die Konzeption folgte dem Vorbild der altmärkischen Edition. Dies bedeutet, dass die Quellen gemäß einer geografischen Gliederung nach den neuzeitlichen kirchlichen Aufsichtsbezirken geordnet wurden, beginnend jeweils mit den Visitationsabschieden und Visitationsregistern der namengebenden Stadt. Wenn für eine Stadt mehrere Visitationsabschiede und Visitationsregister überliefert waren, so sind sie in chronologischer Reihenfolge abgedruckt. Danach folgen aus den Visitationsmatrikeln die Angaben für die kleineren Orte der jeweiligen Inspektion in alphabetischer Reihenfolge. Das Material für den mittleren Teil der Mark Brandenburg wurde auf 6 Bände verteilt. Erstens die Prignitz, zweitens das Land Ruppin, drittens die Uckermark, viertens die mittlere Mittelmark, fünftens die westliche Mittelmark und sechstens die östliche Mittelmark. Die Aufteilung des Mittelmarkmaterials auf 3 Teilbände hat rein pragmatische Gründe. Der Umfang wäre nämlich bei weitem zu groß für einen Band gewesen. Als Bearbeiter konnte die Historische Kommission Dr. Viktor Herold gewinnen. Er lebte von 1890 bis 1956 und war von Beruf Lehrer. Herold war sozusagen der geborene Editor der Visitationsakten, denn er hatte seine Dissertation über die Kirchenvisitation der Jahre 1540 bis 1545 in der Mark Brandenburg geschrieben. Seit 1926 sammelte er in zunächst nebenamtlicher Tätigkeit die zu edierenden Quellen im Geheimen Staatsarchiv und im Berliner Konsistorialarchiv. Das heißt, er fertigte im Archiv mit der Hand Abschriften an und tippte sie danach zu Hause mit der Schreibmaschine ab. Schon sehr bald, nämlich in den Jahren 1928 bis 1931, konnte er den ersten Band, die Prignitz, in 7 Heften nach und nach zum Druck bringen. Aber dann ging der Historischen Kommission das Geld aus, was das Erscheinen der übrigen Bände verhinderte. Viktor Herold setzte trotzdem seine Arbeit ehrenamtlich fort. Seine Manuskripte nahmen schließlich einen Umfang von jeweils mehreren hundert Seiten an, ohne dass sie jedoch wirklich druckfertig waren. Der Zweite Weltkrieg verhinderte die Weiterarbeit. Nach 1945 standen Viktor Herold die Bestände des Geheimen Staatsarchivs nicht mehr zur Verfügung. Sie waren während des Krieges ausgelagert worden. Und schlimmer noch, das Berliner Konsistorialarchiv war verschollen und ist es bis heute. Glücklicherweise ist es Herold aber gelungen, seine teils maschinenschriftlichen, teils handschriftlichen Manuskripte über den Krieg zu retten. Sie besaßen nun den Charakter einer Ersatzüberlieferung für die nicht mehr vorhandenen Quellen des 16. Jahrhunderts. Nach Viktor Herolds Tod gelangte sein wissenschaftlicher Nachlass in das Geheime Staatsarchiv. Wenig später nahm sich die 1959 wiederbegründete Historische Kommission zu Berlin als Nachfolgerin der alten Kommission der Weiterführung der Visitationsaktenedition an und beauftragte den Historiker Gerd Heinrich mit der Überarbeitung des zweiten Bandes, das Land Ruppin. Dieser Band erschien 1963 im Druck. Danach kam das Editionsvorhaben wiederum für Jahrzehnte zum Erliegen und wurde erst 2010 wieder in Gang gebracht. Ich erhielt den Auftrag, Viktor Herolds Manuskripte für den Mittelmark-Band zum Druck zu befördern. Zur gelegentlichen Korrektur, vor allem aber zur Ergänzung seiner Manuskripte, habe ich in Archiven in Berlin, Brandenburg an der Havel, Potsdam, Frankfurt an der Oder und Bernau nach Visitationsakten gesucht. Das war nötig, weil Viktor Herold, wie gesagt, seine Arbeit nicht hatte zu Ende bringen können. In seinen Manuskripten fehlten beispielsweise die Akten für Brandenburg an der Havel, für Bernau und für die Herrschaften Beeskow und Storkow. Herold hatte seinerzeit keine Archive außerhalb Berlins aufgesucht. Auch ich habe keine Pfarrarchive auf dem Land bereist, um nach eventuell dort vorhandenen unentdeckten Visitationsakten zu suchen. Der Aufwand bei ungewissem Ertrag wäre nicht vertretbar gewesen. Außerdem sind manche kleinen Archive auch gar nicht zugänglich. Umso mehr war ich anderen Forschern dankbar für ihre Quellenhinweise, denen ich natürlich nachgegangen bin.
Beeindruckend. Wow. Es ist auch sehr eindrucksvoll, davon zu hören, mit welchem Herzblut Viktor Herold ehrenamtlich seine Arbeiten fortsetzte und dass wir dank seiner Arbeiten, die er den Kriegsflammen entreißen konnte, auch heute noch über die kirchliche Neuordnung in der frühen Neuzeit informiert werden. Lassen Sie uns in diesem Zusammenhang einmal zu den Inhalten überschwenken. Was erfahren wir Neues aus den Visitationsakten? Worin sehen Sie den Mehrwert der Quellen und wo schweigen die Akten? Kurzum, welche Fragestellungen können wir aus Ihrer Sicht an das Material richten und welche nicht?
Nun, die Gliederung der Visitationsabschiede folgt einem einheitlichen Schema. Geregelt werden zunächst das Präsentationsrecht auf die Pfarrer, die Personalausstattung und die Aufgabenverteilung unter dem kirchlichen Personal, also dem Pfarrer, den Kaplänen, dem Küster und natürlich die Besoldung des Personals. Der nächste Punkt ist die Schule. Dann geht es um die Einkünfte der Kirche, die in einem sogenannten gemeinen Kasten zusammengefasst wurde. Letzter Punkt ist das Hospital oder, wenn vorhanden, die Hospitäler. Im späteren 16. Jahrhundert differenzierte sich die inhaltliche Gliederung weiter aus. So kam zur Schule für die Knaben eine Jungfernschule für die Mädchen hinzu. Speziell was Berlin betrifft, ist der Visitationsabschied vom 7. Mai 1574 eine Hauptquelle für die Gründung des Gymnasiums zum Grauen Kloster. Außerdem wurde in Berlin ebenfalls 1574 neben dem Gemeinenkasten ein besonderer Armenkasten eingerichtet. Generell hielten die Visitatoren nun auch Feststellungen über die Rechtgläubigkeit der Gemeindemitglieder sowie über die Amts- und Lebensführung des kirchlichen und schulischen Personals schriftlich fest, wenn auch nur ganz summarisch. Ich möchte Ihre Frage in dem Sinne interpretieren: Was erfahren wir nur aus den Visitationsakten, also aus keiner anderen Quelle? Visitationsakten enthalten manchmal den ersten Beleg oder zumindest einen der ganz wenigen Belege überhaupt für die Existenz bestimmter Einrichtungen, etwa einer Schule oder eines Hospitals. Übrigens kann die erste schriftliche Erwähnung zugleich auch schon die letzte sein, nämlich für die vielen Nebenaltäre und Pfründen in den städtischen Pfarrkirchen. In der Berliner Nikolaikirche 31, in der Marienkirche 22 und in der Kölner Petrikirche 16 Positionen. Diese Altäre und Pfründen wurden nämlich durch die Hinwendung zur Reformation überflüssig. Sie waren im späten Mittelalter und bis ins 16. Jahrhundert hinein gestiftet worden, um durch sogenannte Privatmessen den Aufenthalt der Seelen der verstorbenen Angehörigen im Fegefeuer zu verkürzen, um es einmal sehr vereinfacht auszudrücken. Gestiftet worden waren sie von Einzelpersonen, Familien, Zünften und Bruderschaften oder auch durch den Rat der Stadt. Bei der Visitation wurde das Vermögen vakanter Pfründen nach Möglichkeit in den Gemeindenkasten eingebracht. Allerdings zunächst mit Ausnahmen. So behielten die bisherigen Inhaber, soweit sie am Ort ansässig waren, den Besitz ihrer Pfründen auf Lebenszeit. Vereinzelt forderten die Stifter bzw. deren Nachkommen das Stiftungsvermögen zurück, wurden aber von den Visitatoren eines anderen belehrt, nämlich dass alles, was einmal der Kirche geschenkt worden war, für immer deren Eigentum blieb. Die Vermögensmasse einer Pfründe existierte weiter, auch wenn der Verwendungszweck sich änderte. Ein Sonderfall waren die Pfründen, die als Studienstipendien für Sprösslinge der Stifterfamilien oder Stifterzünfte dienten. Mit diesen wurden nun Kompromisslösungen ausgehandelt. Die Dauer der Förderung wurde auf 5 Jahre begrenzt, Studienort musste Frankfurt an der Oder sein und es sollten in Zukunft auch andere Bürgersöhne in den Genuss eines solchen Stipendiums kommen. Nun zu den Grenzen, aber auch zu den Möglichkeiten einer Auswertung des Quellenmaterials. Zunächst muss ich noch einmal betonen, dass es sich bei den Visitationsakten um Momentaufnahmen handelt, die immer nur die Verhältnisse zu einem ganz bestimmten Zeitpunkt abbilden. Leider sind nicht für alle Orte Akten aus allen Visitationen des 16. und 17. Jahrhunderts überliefert. Das ist aber nicht immer ein Überlieferungsproblem, denn die Visitationen konnten in Teilen des Landes nicht stattfinden, solange Bischöfe und Domkapitel altgläubig blieben und sich den reformatorischen Maßnahmen widersetzten. Bei der ersten Visitation kooperierte nur der Bischof von Brandenburg mit dem Kurfürsten, die Bischöfe von Havelberg und Le Bus aber nicht, ebenso auch nicht die 3 Domkapitel. Ihre Dörfer und Städte, wie zum Beispiel Fürstenwalde, Le Bus und Seelow, konnten bei der ersten Visitation nicht aufgesucht werden. Auch in den Herrschaften Beskow und Storkow fand erst 1579 die erste kurbrandenburgische Visitation statt. Nicht visitiert wurden natürlich die sächsischen Enklaven im Süden der Mark Brandenburg, denn es galt, wer visitiert, regiert. Aber im Rahmen der Generalvisitationen wurden auch die 3 Domkapitel nicht visitiert. Selbstverständlich auch nicht das Residenzstift zu Köln an der Spree, wenn auch aus anderen Gründen. Insgesamt enthalten die 3 Teilbände des Mittelmarkbandes Daten für insgesamt 29 Städte und 677 Dörfer. Inwieweit dieses umfangreiche Quellenkorpus auch vergleichende Auswirkungen erlaubt, wird zu prüfen sein. Bereits bei oberflächlicher Lektüre sind mir landschaftliche Unterschiede bzw. Besonderheiten aufgefallen. Beispielsweise kommen bestimmte Produkte als Naturalabgaben fast nur im Westen der Mark vor, zum Beispiel Flachs, und andere fast nur im Osten, zum Beispiel Rüben. Kähne als Verkehrsmittel erscheinen speziell im östlichen Bereich. In den Herrschaften Beskow und Storkow war es offenbar ein regionaler Brauch, dem Küster Kuchen zu schenken. Diese wenigen Beispiele sollen andeuten, dass Geographie, Wirtschaftsgeschichte und Volkskunde von den im Aktenmaterial enthaltenen seriellen Daten profitieren dürften. Das gilt auch für viele andere Forschungsfragen, etwa aus den Gebieten der Geschichte des Alltags und der Sachkultur, der kleinstädtischen und der ländlichen Gesellschaft, von Kirche und Frömmigkeit, aber auch von Konflikt und Gewalt. Insbesondere die materiellen Lebensbedingungen des kirchlichen Personals nehmen in den Visitationsakten breiten Raum ein. Der Dorfpfarrer konnte die Pfarrhufen verpachten oder aber selbst bewirtschaften. In diesem Fall war er zugleich Landwirt. Zum Pfarrhof gehörten Stall und Scheune. In den Visitationsakten wird das Inventar der Pfarre einzeln aufgezählt, weil der Pfarrer das, was er bei seinem Amtsantritt vorgefunden hatte, seinem Nachfolger auch wieder hinterlassen musste, wenn er wegzog oder starb. Minimum war offenbar die Wintersaat, weil das für den Stellenwechsel übliche Datum im Herbst lag. Um 1600 sollte die Grundausstattung eines märkischen Pfarrhauses aus einem Tisch, zwei Bettgestellen, 6 Zinnkannen und 6 Zinnschüsseln bestehen. Alles andere musste der Pfarrer mitbringen. Der Küster bewohnte ein Küsterhäuslein oder Küsterhaus, aber meistens ein Häuslein. Und er hatte Einkünfte ähnlich wie der Pfarrer, aber in geringerer Menge. Davon musste er etwas abgeben an Leute, die ihm beim Läuten der Glocken halfen. Wo eine Uhr vorhanden war, bekam er Geld für das Zeigerstellen. Mancherorts war das Küsteramt mit dem Schulmeisteramt vereinigt oder es kam noch das Amt des Stadtschreibers hinzu. Schulen fand man vorerst nur in den Städten, 1600 aber auch in einigen kleinen Städten wie zum Beispiel Liebenwalde oder Biesenthal. Ähnliches gilt für Hospitäler. In den Stadtkirchen bemühte man sich um möglichst qualifizierte Prediger, die man auch von auswärts berief, und um das nötige Personal für Chorgesang und Orgelspiel. Die Orgel in der Kirche und den Organisten, der sie spielte und instand hielt, kann man durchaus als ein Indiz für den städtischen Charakter eines Ortes betrachten. Die Kirche war auch ein Ort der Repräsentation für die Gemeinde, vor allem aber für die örtliche Elite, allen voran die Kirchenpatrone. Die Aufmerksamkeit galt nicht nur dem Gebäude und seiner festen Innenausstattung mit Altar, Kanzel, Taufe, Gestühl, Grabdenkmälern und anderen Tafelbildern und Skulpturen, sondern auch den mobilen Gegenständen, also den liturgischen Geräten, Leuchtern, Gewändern und anderen Textilien und Büchern. Was aus vorreformatorischer Zeit noch vorhanden war, wurde nach Möglichkeit weiterverwendet. Dies galt insbesondere für Gegenstände aus Edelmetall und für Paramente aus kostbaren bunten Stoffen, teilweise mit kunstvoller Stickerei. Die Kircheninventare der Visitationsakten zählen sie leider nur, beschreiben sie aber meistens nicht genauer, höchstens mit Ausnahme der Farbe.
Ja, vielen Dank. Also die Vielfalt der Inhalte ist wirklich imposant. Auch die Tatsache, dass es sich um serielle Quellen einer bestimmten Momentaufnahme handelt, ist für die frühneuzeitliche Landesgeschichte eine wichtige Information. Doch gern möchte ich die märkischen Akten noch in größere historische Zusammenhänge der Reformationszeit einbetten. Kursachsen gilt als Mutterland oder auch als Geburtsland der Reformation, da Martin Luther in Wittenberg wirkte und dort seine Thesen veröffentlichte. Doch viel wichtiger war, dass der sächsische Kurfürst Friedrich der Weise seine Hand schützend über den Reformator hielt. Die Visitationen in Kursachsen wiederum fanden circa 15 Jahre früher statt als in der Mark Brandenburg. Nicht zuletzt wird die Reformation in der Mark Brandenburg von der Forschung auch als zögerlich und die Kirchenordnung als, ich zitiere, als katholischste Kirchenordnung aller protestantischen Reichsstände, Zitat Ende, bezeichnet. Gleichwohl meine Frage, hat Brandenburg von Sachsen gelernt? Lässt sich, bezogen auf die Schwerpunkte, die bei den ersten Visitationen gesetzt wurden, das frühe Visitationswesen in diesen beiden protestantischen Territorien miteinander vergleichen? Wäre ein solcher Vergleich vielleicht sogar für andere Territorien, in denen die Landesherren ebenfalls zum Luthertum übertraten, gewinnbringend?
Ob Brandenburg von Sachsen direkt gelernt hat, ist mangels einschlägiger Aussagen kaum zu beantworten. Das Verwaltungsinstrument der Visitationskommission kann als allgemein bekannt vorausgesetzt werden. auch ist zu bedenken, dass im ernestinischen Kurfürstentum Sachsen die ersten Visitationen schon Mitte der 1520er Jahre begonnen haben, also 15 Jahre eher als in Brandenburg. Angesichts der geografischen Nachbarschaft und der engen Beziehungen zwischen Sachsen und Brandenburg war man aber am Hof in Köln sicherlich zumindest in großen Zügen über die Vorgänge informiert. Aber Kurfürst Joachim II. Übernahm nicht einfach die von Philipp Melanchthon verfasste sächsische Kirchenordnung von 1528, sondern ließ eine eigene brandenburgische Kirchenordnung ausarbeiten. Die Probleme, die dazu führten, dass eine Visitation für nötig erachtet wurde, waren allerdings in beiden Territorien ähnlich. Also die Auflösung der Klöster, Missstände in den Pfarreien, ein schlechter Zustand von Kirchen und Schulen und lokale Konflikte. Ein Vergleich zwischen Brandenburg und Sachsen und darüber hinaus auch mit anderen Territorien wäre allerdings allein schon deshalb schwierig, weil die Quellen kaum zu überblicken sind. Es hat in den 1980er Jahren in einem Sonderforschungsbereich an der Universität Tübingen den Versuch gegeben, ein Repertorium der Kirchenvisitationsakten aus dem 16. und 17. Jahrhundert in Archiven der Bundesrepublik Deutschland zu erarbeiten. Erschienen sind aber nur Band 1 für Hessen und Band 2 für Baden-Württemberg. 5 weitere geplante Bände kamen nicht zustande. Das Reformationsjubiläum 2017 gab Anlass für neue Erschließungsaktivitäten, unter anderem in Berlin mit seiner Visitationsakten-Edition. Auch wenn für die Mark Brandenburg eigentlich nicht das Jahr 1517, sondern erst 1539 das Stichjahr für eine 500-Jahr-Feier wäre. Die Bundesländer Thüringen, Hessen und Sachsen-Anhalt, die sich als Kernlandschaften der Reformation sehen, haben in der Reformationsjubiläumsdekade einen anderen Weg gewählt, nämlich den der Digitalisierung von Archivalien. Sie haben das Projekt DigiRef ins Leben gerufen. DigiRef ist die Abkürzung für Digitales Archiv der Reformation, Schriftzeugnisse aus den staatlichen Archiven Mitteldeutschlands. Das Digitale Archiv der Reformation ist ein Gemeinschaftsprojekt des Thüringischen Hauptstaatsarchivs Weimar, des Hessischen Staatsarchivs Marburg, des Landesarchivs Sachsen-Anhalt und der Thüringer Universitäts- und Landesbibliothek Jena. In einem Reformationsportal Mitteldeutschland machen die beteiligten Institutionen, unterstützt von den Bundesländern Sachsen und Brandenburg, ausgewählte Quellen zur Reformationsgeschichte im Internet zugänglich. Diese Quellen sind auf viele Archive verteilt, zumal die heutigen Ländergrenzen nicht den politischen Strukturen des 16. Jahrhunderts entsprechen. Das sogenannte Forschungsmodul Visitationsprotokolle präsentiert 118 Archivalien aus den Beständen von 9 Staatsarchiven, unter anderem dem Brandenburgischen Landeshauptarchiv Potsdam. Insgesamt handelt es sich um Abbildungen von rund 35.000 Seiten Visitationsakten. Potsdam hat Abbildungen von 13 Akten über Visitationen in der Altmark beigesteuert. Langer Rede, kurzer Sinn. Mit Hilfe gedruckter Literatur, aber auch von OPACs, Archivportalen und Archivdatenbanken im Internet lässt sich zwar ein Einstieg in die Visitationsaktenüberlieferung und Auswertung bewerkstelligen, aber nicht rasch ein vollständiger Überblick gewinnen. Mit Blick auf die Veröffentlichungen der letzten Jahre scheint es mir jedoch, dass der Themenbereich Kirchenvisitation wieder verstärkt Interesse findet.
Ja, prima. Also das ist doch mal eine gute Nachricht. Hervorragend, dass die Kirchenvisitationsakten als serielle Quellen für Forschungen zur Kirchengeschichte wieder größeres Interesse finden. Haben Sie vielen Dank, liebe Frau Schuchert, für Ihre detaillierten und spannenden Ausführungen. Ich habe viel gelernt, unter anderem, dass es sich in der Mark um Mittelpunktvisitationen handelte und dass alles, was einmal der Kirche geschenkt worden war, für immer deren Eigentum blieb. Ferner erfuhren wir auch, dass Kurfürst Joachim I. ein entschiedener Gegner Martin Luthers war und dass Märker, die mit Hilfe kirchlicher Stipendien studieren wollten, sich in der Landesuniversität Frankfurt/Oder einzuschreiben hatten. Interessant fand ich auch, dass der Kurfürst auf das Wohlwollen der Bischöfe angewiesen war und altgläubige Bischöfe, wie die Bischöfe von Havelberg und Lebus, Visitationen verweigern konnten. All dies und weiteres mehr haben Sie fundiert ausgeführt und wir haben wirklich viel gelernt. Doch könnten Sie für diejenigen, die noch tiefer in die Materie einsteigen wollen, bitte 2, 3 Standardwerke nennen?
Ich möchte 2 Bücher nennen. Erstens Andreas Stegmann, Die Reformation in der Mark Brandenburg, erschienen 2017. Und zweitens Felix Engel, Stadt und Reformation in der Mark Brandenburg, erschienen 2020. Außerdem sind aus Anlass des Reformationsjubiläums 2017 mehrere Sammelbände mit einschlägigen Aufsätzen erschienen.
Wunderbar, liebe Frau Schuchardt, haben Sie vielen herzlichen Dank für die beiden weiterführenden Titel. Zugleich danke ich Ihnen für das interessante Gespräch. Wenn Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, mehr über die Arbeit der Historischen Kommission erfahren wollen, schauen Sie auf unsere Website www.hiko-berlin.de oder auf unseren YouTube-Kanal. Vielen Dank für Ihr Interesse und bis zur nächsten Ausgabe unseres Podcasts. Hören Sie wieder rein.